ARD. Hallo, ihr seid wieder bei dem Nachrichtenpodcast Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und ich muss heute leider mal einen Traum von vielen platzen lassen, nämlich den von einem Elbtunnel durch den Bahnen fahren. Die Technische Universität hatte etliche Varianten geprüft und herauskam:
Die Kosten sind sehr hoch, es gibt auch einen Nutzen, aber damit ist eben das Nutzen-Kosten-Verhältnis leider nicht gut genug, dass eine Realisierung realistisch ist.
Diese Botschaft hatte Professor Carsten Gerz von der TU Hamburg. Warum das Ganze aber so teuer werden würde und wie lang ein Elbtunnel für Bahnen sein müsste, das hat mich heute echt überrascht, hört ihr gleich. Dann sprechen wir noch über sexuellen Missbrauch in einer, wie es hieß, sektenähnlichen Vereinigung hier bei uns in Hamburg. Da ging heute nämlich der Prozess los und angeklagt ist der Anführer dieser sektenähnlichen Vereinigung. Das und mehr sind die Themen an diesem Freitag, den 15. November. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wenn ihr auf der südlichen Elbseite wohnt oder arbeitet und auf die Bahn angewiesen seid, ja, dann wisst ihr jetzt wohl am allerbesten, wovon ich jetzt spreche. Nämlich, wenn die Bahnen aus irgendeinem Grund nicht über die Elbbrücken fahren können, dann ist das einfach ganz großer Mist. Eine andere Möglichkeit, mit der Bahn über die Elbe zu kommen, gibt's ja nicht. Die wünschen sich aber viele. Die Technische Universität Hamburg hat mal überprüft, ob man vielleicht einen Bahntunnel unter der Elbe im Westen Hamburgs bauen könnte. Dabei kam allerdings heraus: So ein Bau lohnt sich nicht. Die Idee ist also gescheitert. Reinhard Postelt weiß mehr dazu. Reinhard, wieso lohnt sich das denn nicht?
Weil einfach die Kosten viel zu hoch sind und weil der Tunnel offenbar für den Bahnverkehr nicht genug Fahrgäste anzieht. 14 Varianten dieses Bahntunnels hat das Institut für Verkehrsplanung und Logistik von der Technischen Universität Hamburg geprüft auf Herz und Nieren. Tunnel, die bei Finkenwerder oder unter dem Kölbrand laufen. Tunnel für die S-Bahn, Tunnel für Nahverkehrszüge, von Cuxhaven rüber nach Elmshorn, Fernzüge, Güterzüge. Und das Ergebnis hat mir gestern Abend im Rathaus Projektkoordinator Matthias Grote von der Universität genannt.
Bei diesen Varianten kommen wir zu Kosten, Investitionskosten von 3 bis 5 Milliarden Euro, die notwendig wären, um einen Tunnel unter der Elbe hindurch herzustellen. Gerade die Varianten, die über Finkenwerder funktionieren und da auch neue Potenziale erschließen, also neue Fahrgäste akquirieren, die sind sehr spannend und bringen auch einen Nutzen. Aber dieser steht einfach nicht im Verhältnis zu diesen hohen Investitionskosten.
Ja, 3 bis 5 Milliarden Euro, das ist aus Sicht des Bundes einfach zu teuer, um nicht mal offenbar 100.000 Fahrgäste anzuziehen. Eine genaue Fahrgastzahl nennt das Gutachten nicht, aber das Projekt kommt eben nur auf einen Kosten-Nutzen-Faktor von 0,3. Und erforderlich für Bundesgelder ist mindestens eine 1,0. Ja, und die Krux des Eisenbahntunnels ist eben, er müsste unglaublich lang sein, zwischen 10 und 17 Kilometern.
Okay, warum müsste der Tunnel denn so lang sein?
Also Züge, die können einfach anders als Autos keine starken Steigungen schaffen. Also gibt's so extrem lange Rampen und die Elbe ist halt tief. Ein Fernzug oder ein Güterzug verträgt laut Vorschrift nur eine Steigung von 4 Promille. Die S-Bahn schafft steilere 12 Promille, weil sie viele angetriebene Achsen hat und nicht nur eine Lok vorne, die, was weiß ich, aus dem Stand gleich 50 Kohlewaggons hochziehen muss. Deshalb wäre ein S-Bahntunnel 10 Kilometer lang und ein Elbtunnel für Güterzüge halt 17 Kilometer. Riesenprobleme macht laut Gutachten vor allem das Rauskommen des Tunnels auf Altonas Seite. Da ist der Altonaer Balkon im Weg und größere Züge, die kämen frühestens dann am Fernbahnhof Diebsteich raus. Wissenschaftler haben das also wirklich alles durchgetestet und wirklich ergebnisoffen. Die arbeiten ja schließlich alle selbst in Harburg und einer von ihnen sagte, ich hätte gerne selbst einen Elbtunnel für Züge, aber es rechnet sich vorne und hinten nicht.
Dieses Gutachten, das wurde ja im Verkehrsausschuss veröffentlicht. Wie wurde denn da jetzt auf das Aus dieser Idee reagiert? Hat jedem diese Erklärung ausgereicht?
Nicht jedem, aber immerhin die meisten Parteien, die haben das eindeutige Ergebnis eingesehen. Die CDU und die SPD etwa. Ole Torben Buschhüter, der Verkehrsexperte der SPD, der sagte auf meine Frage, ja, ist jetzt die Wunschidee vieler Menschen aus dem Hamburger Süden geplatzt, einen zweiten Schienenweg über die Elbe zu bekommen?
Ja, sie ist geplatzt. Das ist aber auch keine so große Überraschung, ne? Weil ein großer Tunnel ganz tief unter der Elbe, der über lange, lange Strecken ja gar keine Fahrgäste erreicht.
Und zwei Abgeordnete, die wollten das Gutachten so nicht hinnehmen. Heike Sudmann von den Linken bemängelte erst, die künftigen Bewohner der Siedlung Fischbeckerreten, die seien gar nicht berücksichtigt worden. Nein, spielt keine Rolle, erwiderten die Gutachter, denn der Bau von Großsiedlungen, nicht mal der würde ausreichen für eine Wirtschaftlichkeit des Projektes. Der nächste Einwand von Heike Sudmann:
Es ist nicht bewertet worden, weil es nicht Auftrag der Studie war, wie wichtig diese Ersatz- und Ausweichstrecke ist, wenn an den Elbbrücken was passiert. Das war definitiv außen vor.
Und Gudrun Schittek von den Grünen, die suchte in minutenlangen Monologen vor den Gutachtern nach einem Schlupfloch für den Bau dieser Elbquerung. Aber ich kann nur nach all meiner Erfahrung sagen, diese Tunnelidee hat in den nächsten 20, 30 Jahren null Chance auf Finanzierung.
Wie weit sind denn eigentlich die Planungen für die U-Bahn-Anbindung in den Süden, da ab den Elbbrücken?
Ja, bisher geht die Planung nur bis zum künftigen Stadtteil Grasbrook. Die soll ja von der Station Elbbrücken dorthin verlängert werden. Das hat auch der Senat zugesagt und er hat schon Pläne vorgelegt. Allerdings wird das nichts für 2031. Und erst danach könnte die U4 bis Wilhelmsburg verlängert werden. Da gibt es auch erste Vorstudien, aber erstmal kein Geld. Denn es muss erst Folgendes finanziert werden. Die S4, die Verlängerung der U4, die U5, die Kölbrandbrücke, die Eisenbahn-Elbbrücken, der Verbindungsbahn-Entlastungstunnel. Also ich sage, blendet mich jetzt einfach mal aus. Das geht sonst ewig weiter und wird langweilig.
Super, danke schön, Reinhard. Und wo wir gerade beim Thema Elbquerung sind, ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Die Norderelbbrücke auf der A1, die wird heute Abend um 20 Uhr gesperrt und das bleibt dann das ganze Wochenende so. Deshalb können es dann natürlich Staus geben. Wir kommen jetzt zu einem Thema, ja, das es einfach immer wieder gibt, nämlich schwerer sexueller Missbrauch innerhalb einer Sekte. Und jetzt scheint es auch so einen Fall hier bei uns in Hamburg zu geben. Vor dem Hamburger Landgericht ist dazu nämlich heute ein Prozess losgegangen gegen den Anführer einer sektenähnlichen Vereinigung, wie es hieß. Elke Spanner ist deshalb wieder hier, heute ja nicht als Host, sondern Elke, du warst ja wieder als Gerichtsreporterin unterwegs. Bevor wir jetzt über den Fall sprechen, sektenähnliche Vereinigung. Was ist jetzt damit genau gemeint?
Damit ist gemeint, dass es eine Glaubensgemeinschaft im Grunde war. Und zwar hieß die International Shekinah Glory. Du guckst mich fragend an. Ich habe das vorher auch noch nicht gehört. Das ist oder war, ich glaube, das gibt's gar nicht mehr, eine sehr kleine Glaubensgemeinschaft von Ghanaerinnen und Ghanaern. Das Ganze war in Horn. Da hatten sie eine Kirche in der Mansardstraße und da hat diese Gemeinde sich getroffen.
Und angeklagt ist jetzt eben der 52-jährige Anführer. Was wird ihm denn da genau vorgeworfen?
Na, ebenso wird vorgeworfen, dass er da viele Frauen aus der Gemeinde sexuell letztendlich missbraucht haben soll. Du hast schon gesagt, er war der Anführer. Er hat diese Gemeinde irgendwie geleitet, hat er wohl auch gepredigt. Und es heißt so, wurde mir es gesagt von der Anwältin von diesen betroffenen Frauen, dass wohl in der Gemeinde das gemacht wurde, was er gesagt hat. Also er hatte wohl eine sehr mächtige Stellung da. Und die soll er ausgenutzt haben, um da Frauen zum Sex zu bewegen, was sie eigentlich gar nicht wollten. Es war dann so, dass er dann so sich dargestellt hat, fast als wenn er so übersinnliche Kräfte hat. Ein Beispiel, er hat zum Beispiel einer Frau gesagt, er könne dafür sorgen, dass sie einen vermögenden Mann finden würde. Dafür müsse er so ein Ritual ausüben und dieses Ritual beinhaltete halt, dass sie Sex mit ihm haben sollte. Oder ein anderes Beispiel, in einem Fall hat er auch von einer jungen Frau verlangt, dass sie mit ihm Geschlechtsverkehr hat und hat dann gesagt, wenn sie das nicht tut, dann würde er ihre Familie verfluchen. Da kann man jetzt natürlich denken, ja, ist auch ein bisschen naiv, dann zu glauben, dass er das wirklich kann. Aber dieser Frau fiel dann ein, dass er wohl schon mal behauptet hätte, er hätte eine Frau verflucht und die Frau müsste dann später in psychiatrische Behandlung. Also es war so, ihm umgab so ein Bild, dass man dachte, ui, er hat diese Macht tatsächlich. Und deswegen haben viele Frauen mitgemacht. Es sind 16 Fälle angeklagt. Mhm. Es geht da um 5 Opfer. Und ich habe danach mit der Anwältin von 3 dieser Opfer gesprochen und sie sagte, sie weiß noch von mehreren Frauen, die da betroffen sein sollen. Und sie sagt, man kann davon ausgehen, dass es noch eine gewisse Dunkelziffer gibt.
Wie kam das Ganze denn jetzt raus?
Ja, es kam dadurch raus, dass wohl einzelne Frauen das dann angezeigt haben. Also eine Frau hat sich irgendwie offenbart und dann ist es so, wie es oft ist in solchen Fällen, wo es mehrere Opfer gibt, wenn bekannt wird, eine hat sich offenbart, dass andere dann sagen, wow, die auch, mir ist das auch passiert. Und so kam dann eine zur nächsten und jetzt geht es, wie gesagt, um 5 Frauen, die Anzeige erstattet haben.
Hat der Angeklagte sich denn heute geäußert?
Nein, das hat er nicht. Also er ist in Untersuchungshaft. Das noch kurz so zur Vollständigkeit zu sagen, er war dann wohl geflohen, muss man sagen, nach den Anzeigen. Er war dann in Großbritannien. Es gab einen internationalen Haftbefehl. Er wurde dann in Großbritannien verhaftet, wurde ausgeliefert. Er hat im Ermittlungsverfahren nicht ausgesagt zu den Vorwürfen und heute hat er auch nichts gesagt. Sein Anwalt sagte, er verteidigt sich schweigend, aber außerhalb des Gerichtssaals hat der Anwalt dann mit uns Journalistinnen und Journalisten gesprochen und da hat er gesagt, der Mandant sei unschuldig.
Wie geht's in dem Prozess denn jetzt weiter?
Es geht es so weiter, dass jetzt die Frauen, die da betroffen sind, die das angezeigt haben, aussagen werden. Die sind als Zeuginnen geladen. An den nächsten beiden Verhandlungstagen, da werden die dann kommen.
Okay, danke schön, Elke.
Sehr gerne.
Wenn ihr euch schon gefragt habt, ob bei der Bürgerschaftswahl hier in Hamburg Anfang März eigentlich auch das Bündnis Sarah Wagenknecht antritt, ja, tut es. Das hat uns heute nämlich der stellvertretende Bundesvorsitzende Ahmed Rabieh gesagt. Wer beim BSW-Spitzenkandidat oder Kandidatin hier in Hamburg werden soll, dazu hat er sich noch bedeckt gehalten. In einem Monat soll der Hamburger Landesverband gegründet und dann die Liste für die Bürgerschaftswahl aufgestellt werden. Und vom BSW kommen wir jetzt noch kurz zu drei anderen Buchstaben, nämlich MSC. Denn dem umstrittenen Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim Hamburger Hafenbetreiber Hala steht nichts mehr im Weg. Als letzte haben jetzt auch die ukrainischen Behörden dem Deal zugestimmt. Das war notwendig, weil die Hala in Odessa ein Containerterminal betreibt. Habt ihr euch schon schöne Pläne fürs Wochenende gemacht? Wenn nicht, wir haben ja freitags immer ein paar schöne Kulturtipps für euch. Die kommen heute wieder von meiner lieben Kollegin Annette Matz. Und Annette, wir starten sicherlich wieder mit einem Hinweisgeräusch, ja, das sicher raten soll. Ne?
Ganz genau. Und wir machen es ganz schnell. Und okay, ich sag, einspielen bitte.
Ja, die Liebe hat bunte Flügel, solch einen Vogel fängt man.
Das ist ein Konzert.
Nee. Genau, ganz, ganz berühmte Melodie, hast du bestimmt schon 100 Mal gehört, aus Carmen von Georges Bizet. Genau,
ja,
ganz genau. Und das, was wir hier gerade gehört haben, das ist von der Bühne vom St. Pauli Theater. Da wird nämlich zurzeit die Carmen von St. Pauli gespielt. Und klar, in dem Stück, das bedient sich reichlich an der großen Oper von Georges Bizet, Carmen. Und dabei ist auch Götz Otto. Sagt dir der was? Der groß, dieser große Bösewicht, damit ist er total bekannt geworden, aus 007, diesem James-Bond-Film, der in Hamburg gedreht wurde, Der Morgen stirbt nie. Damit bringt man ihn immer noch in Verbindung.
Ja.
Und der steht auch dort auf der Bühne im St. Pauli-Theater, spielt dort einen reichen Reeder. Und ja, die Carmen von St. Pauli, St. Pauli-Theater, ein verführerischer Theaterabend, sagt jedenfalls unser Kulturjournalautor über die Voraufführung, der hat sich nämlich schon angeguckt. Deswegen meine Empfehlung, die Carmen von St. Pauli läuft noch mehrmals im November. Karten gibt's ab knapp 30 Euro. Wer keine Lust hat auf Theater, ich habe auch was für Leute, die sich Kunst angucken wollen. Da gibt's nämlich Kunst an ganz besonderen Orten an diesem Wochenende. Junge Künstler und Künstlerinnen, die noch keine eigene Ausstellung hatten oder sogar vielleicht noch im Studium sind, zeigen ihre Kunst im Salon der Gegenwart und zwar in einer Location, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte. Das ist nämlich die ehemalige Kleiderkasse in der Harcourtstraße. Okay. In Altona. Die suchen immer unterschiedliche Locations und der Salon der Gegenwart ist morgen und übermorgen ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kunst gucken. Und es gibt noch einen besonderen Kunsttipp an diesem Wochenende. Es ist nämlich wieder Ad Art. Kennst du das, Ad Art? Das ist Hamburger Unternehmen, gibt schon viele Jahre, öffnen ihre Türen und man kann dort deren Sammlung oder deren Engagement für Kunst sich anschauen. Das ist wirklich ganz interessant. Das ist im Elysee, bei der Gute-Leute-Fabrik, bei Merck oder sogar in der S-Bahn-Station Hammerbrook kann man Kunst gucken. Und Ad Art hat eine ganz gute Webseite, finde ich, und da kann man schauen, was es alles gibt und wo man sich so anmelden kann. Dann, es ist Mitte November, Weihnachtsmärchenzeit in den Theatern.
Na,
natürlich,
klar.
Unumstößlich. Morgen gibt es auch Weihnachtsmärchen im Jupiter zu sehen, da in der City.
Ach, schön.
Da spielt nämlich das Galli-Theater für Kinder Klassiker wie Frau Holle, Schneewittchen oder die Schneekönigin im Jupiter ab 13 Uhr und im Kiko in Lohbrügge ist das Galli-Theater für Kinder auch zu Gast. Am Sonntag dann ab 14 Uhr, Eintritt ab 8 Euro. Und zum guten Schluss, wenn ihr Lust habt, kuschelig ins Kino zu gehen, vielleicht habt ihr den Buchspazierer mit Christoph Maria Herbst noch nicht gesehen. Ich will mir den auch noch angucken, läuft schon länger, ist als Wohlfühlfilm gelabelt und wenn ich so rausgucke, dann habe ich das Gefühl, es ist genau das Richtige. Da geht es um einen schrulligen Buchhändler, gespielt eben von Christoph Maria Herbst, der Buchbestellungen immer persönlich zu seinen Kunden bringt. Der packt die ein und bringt die dahin und ein Mädchen, das sich auch für Bücher total interessiert, drängelt sich sozusagen in diese Spaziergänge hinein und sie unterhalten sich über Literatur und es ist ein Film über Liebe zur Literatur, zu Büchern und über eine ganz besondere Freundschaft. Läuft heute Abend im Magazinkino, auch ein schönes Kino, finde ich, und dann wieder am Dienstag mit Christoph Maria Herbst, wie gesagt, und soll richtig gut sein. So.
Klingt super. Ja. Dankeschön, Annette.
Sehr gern.
Und das war dann auch schon wieder meine Woche Hamburg heute. Ab Montag macht dir dann mein lieber Kollege Ole Wackermann weiter. Habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.